In der Predigt, die wir gleich anschließend von Herrn Birnstiel hören werden, geht es, wie an den beiden vorangegangenen Sonntagen, um das Thema Sexualität, Mann und Frau. Diesmal lese ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprichwörter. Das Kapitel 5, überschrieben ist es, Warnung vor Ehebruch. Mein Sohn, hör mir zu und beherzige, was ich dir an Weisheit und Einsicht weitergebe. Dann wirst du klug und besonnen sein und reden, was Hand und Fuß hat. Die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Sie reißt dich mit in den Tod, ihre Schritte führen geradewegs ins Grab. Ohne dass du es merkst, lenkt sie dich ab, damit du den Weg zum Leben nicht siehst. Hört mir jetzt gut zu, ihr jungen Männer, und schlagt meine Warnungen nicht in den Wind. Geh dieser Frau aus dem Weg. Komm der Tür ihres Hauses nicht zu nahe, sonst bist du deine Ehre los. Und ein erbarmungsloser Rächer bringt dich um alles, was du in langen Jahren erworben hast. Dann leben Fremde von deinem Vermögen, und der Ertrag deiner Mühe kommt deinem Unbekannten zugute. Wenn du schließlich bis auf die Knochen abgemagert bist, dann stöhnst du und jammerst laut, hätte ich mir doch nur etwas sagen lassen. Warum habe ich mich gegen jede Ermahnung gesträubt? Hätte ich doch auf meine Lehrer gehört und ihren Worten mehr Aufmerksamkeit geschenkt? Um ein Haar wäre ich in aller Öffentlichkeit bloßgestellt worden. Du hast doch deinen eigenen Brunnen, deine Quelle, die klares Wasser sprudelt. Trink aus dieser Quelle. Willst du, dass ihr Wasser auf die Straße fließt? Willst du es etwa mit anderen teilen? Für dich allein soll es sprudeln. Freu dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmutig ist sie, wie eine Gazelle. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Mein Sohn, willst du wirklich dein Glück bei einer anderen suchen? Willst du wirklich im Schoß einer Fremden liegen? Bedenke, der Herr sieht alles, was du tust und prüft alle deine Wege. Deine Untaten werden dich einholen. Deine Sünde wird dir zur Schlinge, in der du dich selber fängst. Wer keine Selbstbeherrschung hat, kommt um. Seine bodenlose Dummheit bringt ihn ins Grab.
Guten Morgen miteinander. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die beiden Predigten, die waren ja die letzten beiden über David, einmal den Ehebruch und dann wie er Buße getan hat, da liegt das Blatt auf, wo ihr die Predigten bestellen könnt, wenn ihr die noch hören wollt. Und heute geht's ja mal ganz direkt um das Thema Sexualität. Wir leben ja in einer stark erotisierten Welt. Man bekommt den Eindruck, alles muss irgendwie sexy sein. Also ich habe den Eindruck, das hat in den wenigen letzten Jahren ganz enorm zugenommen. Vom Auto bis zur Zahnbürste, die Hauptsache ist, es ist sexy. Überall hört man das. Der ist sexy, das ist sexy. Und zum Teil sogar, glaube ich, habe ich das auch schon aus Bundesratsmund gehört, dass das sexy sei. Das scheint irgendwie ein ganz wichtiges Kriterium zu sein. Und auch die verschiedenen Medien geizen nicht mit erotischen und erotisierenden Bildern, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Und schließlich kann man mit Sexualität viele Menschen erreichen und mobilisieren. Es lassen sich gute Geschäfte damit machen. Die Werbung arbeitet ganz gezielt mit Erotik, um auf ein Produkt aufmerksam zu machen. Und ich staune manchmal, zu welchen Produkten Erotik verwendet wird. Da denke ich, das hat jetzt mit Haut und Haar überhaupt nichts zu tun, aber man schafft es irgendwie, Haut und Haar zu zeigen. Auch das, denke ich, hat zugenommen. Sexualität, so stark sie uns berührt und bewegen kann, so zerstörerisch kann sie unser Leben treffen. Denn Sexualität ist ein hochsensibler Bereich in unserem Leben. So möchte ich mich heute etwas diesem Thema annähern. Ich muss sagen, es ist nicht mein Steckenpferd, darüber zu sprechen, vor allem nicht als Predigt. Eigentlich müsste man dann zurückfragen können und vielleicht das ein und andere müsste man besprechen können, aber das kann man ja vielleicht im Nachhinein. Ich möchte mich einfach diesem Thema ein bisschen nähern, also ich scheue mich im Prinzip nicht. Ich habe zwar schon letztes Jahr den Auftrag vom Leiterkreis bekommen, über Sexualität eine Reihe zu machen, dann habe ich sie verschoben in dieses Jahr und jetzt sind wir Ende Jahr, jetzt habe ich gedacht, so, jetzt muss ich endlich mal das anpacken, sonst sagen mir dann die Brüder, ja, jetzt hast du es schon wieder nicht gemacht, jetzt hättest du das dieses Jahr machen sollen und jetzt habe ich das so angepackt. Ich hoffe, dass ich niemandem zu nahe trete, weil es tatsächlich wirklich Sexualität ein sehr sensibles Thema ist. Aber ich denke, wir müssen als Christen auch in einem Gottesdienst darüber sprechen können, wenn die Welt spricht darüber, ohne zu fragen, und wo und wann sie will. Und die Bibel ist in Bezug auf Sexualität doch sehr offen, das werden wir noch sehen. Wir haben das auch gehört jetzt in dieser Textlesung. Da komme ich dann noch kurz darauf zurück. Zunächst werden wir also sehen, dass Sexualität grundsätzlich eine Gabe Gottes ist. Das vergisst man dann gern bei allem, was wir damit zu kämpfen haben. Und dann werden wir sehen, wie die Sexualität ihre Unschuld verloren hat. Und dann werden wir uns noch Gedanken machen, wie wir mit unserer Sexualität umgehen können. Zunächst ist Sexualität eine Gabe Gottes. Ein Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat. Es war nämlich Gottes Idee gewesen, uns als Wesen zu schaffen, die so empfinden können. Wir alle werden so geboren, ohne gefragt zu werden, ob wir sexuelle Empfindungen möchten oder nicht. Und vielleicht würden heute, wenn Sie einige sagen, wenn Sie heute gefragt würden, ob Sie diesen Trieb, diesen Sexualtrieb, ob sie diesen wollen oder nicht, würden vielleicht heute einige sagen, nein, lieber nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Lieber nicht. Zu viel hat er mir zu schaffen gemacht. Zu viel musste ich kämpfen. Zu viel hat er kaputt gemacht in meinem Leben. Eigentlich wäre ich froh, ich hätte ihn nicht. Im Nachhinein sagt man das, vorher will man das, weil man ja, der Gewunder sticht einem ja dann doch, wie das ist. Gott befahl sogar bei der Schöpfung von Adam und Eva, seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott wählte ganz offensichtlich den Weg, dass sich zwei Menschen ganz nahe kommen müssen, um Kinder zu zeugen. Er gestaltet es sogar so, dass sich Mann und Frau zueinander hingezogen fühlen. Da zeigt sich doch, Gott ging es nicht einfach um die Zeugung von Kindern. Er hätte, wenn es nur um Zeugung ging in der Sexualität, hätte er einen anderen und einfacheren und vermutlich auch unkomplizierteren Weg finden können. Was irgendwie der Mann der Frau etwas bringt oder weiß ich was. Er hätte bestimmt auch eine andere Idee gehabt, wie wir uns vermehren könnten. Aber Gott hat nun diesen Weg gewählt. Und wenn zwei Menschen so zusammenkommen, geschieht etwas ganz Besonderes. Gott sagt, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Da geschieht etwas ganz Besonderes. Zwei Menschen werden quasi zusammengeschmolzen. Die göttliche Mathematik ist hier eine andere. Hier gibt nicht eins und eins zwei, sondern eins und eins gibt eins. Da wird etwas Neues gestaltet in dieser Begegnung. Da wird etwas zusammengefügt, zusammengeschmolzen. Ich denke, dass das etwas ist, was wir uns als Christen und was auch die Welt wieder neu entdecken müsste, dass da etwas zusammengeschmolzen wird. Dass nicht einfach zwei Individuen miteinander etwas tun, sondern dass da etwas geschieht. Das Wort, das die hebräische Sprache für den Geschlechtsakt verwendet, ist ein interessantes Wort. Es heißt erkennen. Und so heißt es bei der Zeugung von Kain: Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger. Finde ich eine interessante Begriffswahl. Er erkannte Eva und sie ward schwanger. Er hat natürlich nicht gesagt, das ist Eva, wunderbar, und dann wurde sie schwanger. Das ging auch bei den ersten Menschen nicht so, sondern er hat sich mit Eva verbunden, das heißt erkennen. Das heißt, dass sich da zwei Menschen in ganz besonderer, und man kann fast sagen, in einer geheimnisvollen Art begegnen. Es ist eine gegenseitige Offenbarung. Es hat etwas Geheimnisvolles. Und das ist auch der Grund, dass wir in diesem intimen Bereich sehr, sehr verletzlich sind. Weil wir da unsere Persönlichkeit offenbaren. Denn es geht nicht um Technik, wie uns die Welt glauben mag, die beste Technik, die man braucht, sondern um eine besondere Form der Begegnung von zwei Menschen. Das hinterlässt tiefgreifende Spuren. Paulus sagte den Korinthern deutlich, dass es hier um viel mehr als um Technik geht. Er sagt, überleg doch, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Also egal, auch wenn das, heute ist ja das Moderne, dieser One-Night-Stand. Also einfach eine Frau für eine Nacht. So wie ein Spiel, das man spielt. Und dann sieht man sich nicht mehr. Da verschmelzen zwei Menschen zu einem Menschen. Das ist kein Spiel. Das ist purer Ernst. Da entsteht etwas Neues. Egal, ob das einmal, zweimal oder dreimal ist, jedes Mal entsteht eine neue Einheit. Selbst im einmaligen Kontakt geschieht etwas sehr Wesentliches. Zwei Menschen werden zu einem Leib zusammengeschmolzen. Und das wird nie, aber wirklich nie spurlos an einem Menschen vorbeigehen. Das wird immer Spuren hinterlassen. Deshalb fügt Paulus einen Gedanken hinzu, um die Tragweite eines solchen Verhaltens zu zeigen. Er sagt, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Also Paulus gewichtet dieses Vergehen noch höher, weil er sagt, wenn ihr das tut, dann macht ihr euch praktisch selber kaputt. Dann tastet ihr euren eigenen Körper an und das wird Spuren hinterlassen. Das wird nicht spurlos an euch vorbeigehen. Diese Sünde, da schädigt ihr euch unmittelbar an eurem eigenen Leib. Grundsätzlich, und das will ich jetzt doch festhalten bei allem, ist Sexualität etwas sehr Schönes. Ist Sexualität etwas, das Gott sich ausgedacht hat? Und grundsätzlich sollten wir eine positive Einstellung zur Sexualität haben. Denn sie ist nichts Schmutziges. Sonst hätte Gott bei der Schöpfung des Menschen nicht sagen können, es war alles sehr gut. Auch das, was er geschaffen hat, unsere sexuellen Empfindungen, auch das hat er gesagt, ist sehr gut. Aber leider haben wir ein großes Problem, das schon unsägliches Leid über viele Menschen brachte. Die Sexualität hat sich mit der Sünde von Adam und Eva, mit der Rebellion gegen Gott, hat ihre Unschuld verloren. Gott sagte oder fragte Adam, nachdem sie von dieser Frucht gegessen haben, Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Dann sagt Gott, ja, wer hat denn dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von der verbotenen Frucht gegessen? Vor der Sünde machte sich Adam nämlich keine Gedanken darüber, dass er nackt war. Es war ihm nicht peinlich. Aber jetzt schämt er sich. Jetzt ist es ihm peinlich. Hier ging offensichtlich etwas kaputt. Hier wurde etwas zerschlagen. Die Sexualität hat hier ihre Reinheit und ihre Unschuld verloren. Es ist die Geburtsstunde des Schamgefühls. Hier ist das Schamgefühl entstanden. Und daher ist der Sündenfall, ist seit dem Sündenfall das Schamgefühl etwas ganz Natürliches. Die Nudisten behaupten, es sei natürlich, nackt zu sein. Deshalb haben sie ihre FKKs und es gibt sogar FKK-Flugzeuge, habe ich mal gelesen. Da kann man also schon nackt in den Urlaub fliegen, da sind dann alle nackt im Flugzeug. Ich weiß zwar nicht, da müssen dann die vielleicht ein bisschen mehr heizen, da in der Luft. Die sagen, das ist eigentlich natürlich, wenn der Mensch nackt ist, ist er natürlich. Das mag ja auf Anhieb vom Gedanken her einleuchten, weil man nicht mit Kleidern zur Welt kommt. Aber es stimmt nicht. Das war vor dem Sündenfall, war das wohl so. Aber dann hat das geändert. Wir haben die Unschuld verloren, es ist etwas kaputt gegangen und kein normaler Mensch muss mir sagen oder erklären wollen, oder dann ist er irgendwie halt anders, tickt er anders als ich, das mag ja sein. Aber normalerweise, ich auf jeden Fall, kann nicht unbeteiligt zusehen, wenn sich eine Frau auszieht. Das geht einfach nicht. Ich bin nicht so unschuldig. Das lässt mich nicht kalt. Das Schamgefühl ist ein Schutz für uns. Und wir sollten gerade in einer Zeit, die meint, sie müsste alles zeigen, diesem Schamgefühl auch den Respekt zollen. Uns selber gegenüber und auch den anderen gegenüber. Und was man aufpassen muss, ist auch in Schulen, dass man das Schamgefühl nicht verletzt, auch der Kinder. Es gibt ganz interessante Phänomene. Ich war mal am Strand in Mähdorf, da gingen wir schwimmen und ich habe da so einen Kollegen gehabt, mit dem habe ich mal eine Schule besucht, egal. Auf jeden Fall, der hat eine Frau. Und die Frau, die hat immer oben ohne. Ist sie da gelegen und hat sich gesonnt und so, das ist ja heute viel so. Und die hatte eine Tochter, diese Frau. Und ich weiß, diese Familie ist unheimlich freiheitlich eingestellt. Also jeder soll machen, was er will. Und ganz interessant war, die Mutter, die ist da oben ohne rumgelaufen und dann habe ich gesehen, wie sich die Tochter umgezogen hat. Die hat sich dick eingehüllt in ein Tuch und hat alles unter diesem Tuch gemacht. Sie hätte ja das Vorbild gehabt, der Mutter. Die Mutter hätte nicht geschumpfen und gesagt, ja, also komm, warum zeigst du da alles? Sie hätte alles zeigen können, aber sie wollte nicht. Das ist das natürliche Schamgefühl und ich muss dieser Mutter sehr, sehr zugute halten, dass sie dieses Schamgefühl ihres Kindes respektierte und nicht das Kind zwang, dasselbe zu tun wie sie. Das Schamgefühl ist ein Schutz und wir sollen es respektieren und das Schamgefühl ist auch nicht klar definierbar. Das heißt, in der Familie ist das Schamgefühl an einem anderen Ort als außerhalb der Familie. Also wenn ihr bei uns zu Besuch kommt, dann werden sich unter Umständen sofort Türen schließen. Weil dann ein anderer Level von Schamgefühl in der Wohnung herrscht, wenn ihr zu Besuch seid. Und wenn ihr wieder weg seid, dann ist er etwas tiefer. Es ist nicht immer überall gleich. Aber wir sollten das Schamgefühl respektieren. Das ist ein Schutz für uns. Die Sexualität hat sich mit der Auflehnung des Menschen gegen Gott verselbstständigt. daher stimmt es, was in den Sprüchen steht, die Augen des Menschen sind unersättlich und wollen immer noch mehr. Also wir werden meistens ein angespanntes Verhältnis zu unserer Sexualität haben. Die Frage ist einfach, wie wir damit zurechtkommen, dass wir Herr unserer Sexualität bleiben und nicht die Triebe uns lenken. Das ist die große Herausforderung in unserem Leben. Wir müssen also lernen, wie wir mit diesen starken Trieben, die mit der Sexualität verbunden sind, umgehen. Und hier gibt es einiges zu bedenken und die Bibel ist da, überrascht uns auch, wenn wir genauer hinsehen, mit ganz interessanten Ansätzen. Vier Gedanken möchte ich euch da herausnehmen. Der erste ist, wenn du es nicht lassen kannst. Ganz überraschend finde ich nämlich, wie unverkrampft Paulus über die Sexualität denkt. Er erklärte den Korinthern, sie sollten ledig bleiben. Das ist so seine Idealvorstellung. Und dann plötzlich sagt er, ganz überraschend, fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Es ist interessant, dass Paulus hier so antwortet. Man würde von Paulus hier eine wesentlich geistlichere Antwort erwarten. Vielleicht, wenn du es nicht halten kannst, dann zieh dich zurück in die Stille und bete. Werde dir bewusst, dass schlussendlich Jesus dein Bräutigam ist. Dann wird es dir leicht fallen zu verzichten. Das hat mir auch schon eine Frau gesagt, mein Bräutigam ist Jesus. Ich kann das schon stehen lassen, ich kann mit dem leben. Aber Paulus geht hier ganz nüchtern mit dieser Sache um. Er sagt, eben nicht betet und weiß ich was, sondern er sagt, wenn du es nicht lassen kannst, dann tu's. Schlicht und ergreifend gibt Paulus hier dem Trieb sozusagen das Recht, sich auszuleben. Wer es nicht lassen kann, der soll es halt machen. Es ist immer noch besser, als wenn er sein ganzes Leben davon bestimmen lässt, mit diesem unerfüllten Verlangen zu leben und völlig fixiert ist auf das und das Reich Gottes vernachlässigt. Dann soll er das tun, was er nicht lassen kann. Ich finde das überraschend. So ganz nüchtern. Und als zweiter Gedanke, eine Quelle genügt. Sexualität darf und soll ausgelebt werden. Wir Christen unterscheiden uns darin nur an einem Punkt und das ist ein wesentlicher. Die Welt sagt, wir sollen die Sexualität ausleben, das ist ein natürlicher Trieb und wann es kommt, sollen wir es tun. Und jetzt kommen immer stärker diese Artikel in der Presse, wenn ihr das ein bisschen verfolgt, wo es heißt, der Mensch kann gar nicht nur einem Partner treu sein, sondern er ist eigentlich darauf angelegt. Und dann holt man natürlich den Vergleich der Tiere. Der muss mehrfach kopulieren, mit verschiedenen möglichst, weil dass er dann die Spannung erhalten kann und dann und so weiter. Ihr könnt das selber lesen. Und wir unterscheiden uns als Christen an einem Punkt, dass wir sagen, jawohl, Sexualität ist etwas Schönes, etwas von Gott Gewolltes, aber Sexualität hat einen klaren Ort. Und das ist die eheliche Beziehung. Darin unterscheiden wir uns. Und darin erregen wir auch Anstoß in unserer Gesellschaft. Wenn ihr seht, diese prominenten Christen, was fragt die Presse die dauernd? Ja, Sex vor der Ehe, ja, nein. Ah, seht ihr die Christen, kein Sex vor der Ehe, und dann hängen sie die Leute an dem auf. Eine Frau hat diesbezüglich, finde ich, eine interessante Antwort gegeben der Presse, eine Gläubige. Ich weiß nicht, ob die, was weiß ich, was die war, in Schweiz oder weiß ich was, ich weiß es auch nicht. Die wollte natürlich auch sofort wissen, ob Sex vor der Ehe. Sie sagt einfach, das ist meine Privatsache. Ja. Fand ich auch gut. sehr intime Frage, intime Sache, muss gar nicht die Öffentlichkeit, geht das gar nichts an. Sie muss sich an diesem Punkt gar nicht verreißen lassen. Wenn sie für sich das so entschieden hat, soll sie das für sich entscheiden. Ich finde, das ist eine weise Antwort. Das ist Intimsphäre, es geht überhaupt niemand etwas an. Nun eben. Also das ist der Unterschied. Und nun haben wir diesen schönen Text gehört, wo es heißt, du hast doch deine eigenen Brunnen, deine Quelle, die klare Wasser sprudeln, trink aus dieser Quelle. Willst du, dass ihr Wasser auf die Straße fließt? Willst du es etwa mit anderen teilen, für dich allein soll es sprudeln? Freue dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast, sie soll dir viele Kinder schenken. Anmut wie eine Gazelle ist sie, ihre Brüste sollen dich immer berauschen, in ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Also, das steht übrigens in der Bibel, das habe ich nicht selber gedichtet. Das ist interessant, diese Sprache. Aber es sagt, wir sollen uns darauf konzentrieren, praktisch uns zu freuen an dem, was wir haben. Für die, die sich jetzt für Sexualität nicht besonders interessieren, haben hier einen Vergleichspunkt generell fürs Leben. Das ist ein Problem, das wir Menschen oft haben, dass wir uns nicht genügen lassen an dem, was wir haben, sondern immer über das nachdenken, was wir nicht haben, was wir noch haben könnten. Und Sprüche sagen hier, freu dich an dem, was du hast, konzentriere dich auf das, was du hast, genieße das, was dir schon gegeben ist und vergleiche nicht dauernd. Das ist ja das, was die Welt macht. Die hat größere Brüste, die hat kleinere Brüste und hinten und vorne und alles wird analysiert. Es ist doch egal, was die anderen haben. Ich muss wissen, was ich habe. Auf was ich mich zu konzentrieren habe. Und ich muss lernen, mich an dem zu freuen, was ich habe. Und dankbar zu sein. Danke, hast du mir diese Frau, hast du mir diesen Mann geschenkt. Und ich will mich freuen, das ist meine Quelle. Und darauf konzentriere ich mich. Und da freue ich mich auch. Es wird natürlich dann problematisch und gefährlich. Und da kommen wir dann gleich noch dazu. Wenn man sich nicht mehr aneinander freut und wenn man in einer Beziehung so tut, als ob die Sexualität nun etwas für geistlich minder bemittelte Leute ist. Wenn man geistlich nicht so reif ist, dann braucht man auch Sexualität. Wenn man eine geistliche Reife reicht, braucht man sie nicht mehr. Das ist alles Humbug. Das sagt die Bibel nirgends. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Paulus sagt nämlich nochmals etwas Erstaunliches in Bezug auf die Sexualität. Er sagt, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte der Satan euch in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Ganz interessant. Also erstens mal sagt der Paulus, wenn ihr euch sexuell enthaltet als Ehepaar, dann in gegenseitiger Absprache. Nicht die Frau kann sagen, jetzt ist fertig, jetzt haben wir genug, jetzt sind wir 20 Jahre verheiratet, jetzt haben wir diese Phase durch. Noch der Mann kann sagen, so jetzt ist fertig, ich habe keine Lust mehr, sondern gemeinsam. Und zwar, wenn es darum geht, dass wir uns zurückziehen möchten und Zeit der Besinnung zu Gebet, dann sollen wir übereinkommen. Aber bitte nicht zu lange, weil Paulus uns unterschiebt, dass wir nicht in der Lage sind, das so lange zu unterdrücken. Ist doch interessant. Das heißt, die sexuelle Beziehung in der Ehe hat etwas Bewahrendes. Sie soll verhindern, dass uns das geschieht, was dem David geschehen ist. Dass dem Teufel es nicht gelingt, uns auf Abwege zu bringen. Und so ist es wichtig, auch für eine christliche Ehe, mögen die Partner noch so geistlich sein und noch so treu dem Herrn dienen. Wichtig ist, dass man einfach nicht sagt, so, Sexualität ist etwas zu Niedriges für unser geistliches Leben. Sondern dass man sieht, dass das etwas ganz Normales und Natürliches ist, was in eine Beziehung hineingehört und das wichtig ist, dass man das auslebt miteinander. Wie auch immer, das überlasse ich euch. Aber das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und jetzt noch als vierter Gedanke, nicht alle haben die Möglichkeit, die Sexualität auszuleben. Und vielleicht haben jetzt einige gedacht, du kannst gut reden da vorne. Ich habe gar keine Möglichkeit, ich bin weder verheiratet, noch habe ich irgendwie Aussichten dazu. Was macht man, wenn niemand da ist? Man kann und darf dann keine sexuellen Kontakte pflegen. Und trotzdem, das sexuelle Verlangen ist vorhanden. Wie kann man das bewältigen? Ein junger Mann, der vor Leben und Leidenschaft strotzte, hatte mit diesen Versuchungen sehr zu kämpfen. Er führte einen tapferen Kampf dagegen. Er bekämpfte die wilden Bilder seiner Fantasie, er unterdrückte seine Triebe, um möglichst sauber zu bleiben. Er betete auch gegen diese Triebe und gerade weil er sich damit so beschäftigte, überwältigte ihn das doch immer wieder. Und er erlag eigentlich dem, was er nicht erliegen wollte. Er war Christ und eines Tages betete er nicht mehr, Herr, hilf mir gegen die Versuchung, hilf mir gegen meinen Trieb, sondern da wagte er zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du diese große Kraft deiner Schöpfung in mich gelegt hast, hilf mir, dass ich sie zu deiner Ehre gebrauche. Und mit einem Schlag war der Bann gebrochen. Das ist ein geistliches Prinzip, das auch wieder für die, die jetzt mit Sexualität nichts mehr anfangen können, gilt das geistliche Prinzip allgemein. Jesus sagte übrigens seinen Jüngern, sie sollen beten, dass sie nicht in Anfechtung fallen. Das gilt auch in dieser Situation, aber wir müssen richtig beten. Und wenn ich gegen etwas ankämpfe, frontal, dann bin ich meistens der Verlierer. Wenn ich gegen Triebe ankämpfe, dann bin ich meistens der Verlierer, weil durch diesen Kampf konzentriere ich mich so auf diesen Trieb oder auf das Problem, das ich habe, dass das ständig in meinem Kopf dreht. Also ich sage, das ist das blaue Elefantenprinzip, das uns immer wieder eine Falle stellt. Also wenn ich jetzt euch eine Aufgabe gebe, bis am nächsten Sonntag dürft ihr nie an einen blauen Elefanten denken. Nie, sonst habt ihr verloren. Ich garantiere euch, keiner von euch schafft das. Weil das eine Falle ist. Weil ihr dann denkt, oh, an was darf ich jetzt nicht denken? Ah ja, an einen blauen Elefanten. Schon ist er da. Schon haben wir ihn. Wenn du nur jeden Tag überlegst, an was du nicht denken darfst, weil du es vergessen hast, wirst du jeden Tag mindestens einmal an diesen blauen Elefanten denken. Und genau so ist es, wenn wir einen frontalen Kampf gegen unsere Probleme führen. Wir wollen sie verdrängen, wir wollen, dass sie gar nicht da sind. Aber es ist viel besser, wenn wir sagen, Herr, ich habe dieses Problem. Ich weiß, du hast diese Kraft in mich hineingelegt, aber ich will sie nicht missbrauchen, ich will sie zu deiner Ehre brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht. Das heißt, ich stoße nicht ständig etwas zurück, weil es nicht sein darf, weil ich Angst davor habe, wenn es kommt. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr es vor euch wegstoßt, es wird euch von hinten anfallen. Es wird euch von hinten erreichen. Und dann dreht ihr euch meistens zu spät um, weil ihr so beschäftigt seid, es vorne wegzuhalten. Dass ihr schon alle Kraft verloren habt im Wegstemmen. Aber es ist viel besser, wir stellen uns dieser Situation und wir sagen, Herr, es macht mir zu schaffen. Aber ich will dem nicht nachgeben, ich will es zu deiner Ehre gebrauchen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Also so können wir richtig beten, indem dass wir nicht das wegschieben, ich will mit dem gar nichts zu tun haben, sondern dass wir uns stellen und sagen, jawohl, das berührt mich jetzt. Das löst etwas in mir aus, aber ich will mich von dem jetzt nicht steuern lassen. Herr, ich will zu deiner Ehre leben. Nur schon das kann sehr entlasten. Es gibt auch ganz praktische Dinge, die man beachten muss. Es ist wichtig, dass man schöne Zeiten genießen kann. Dass man wirklich auch das Leben genießt. Also nicht nur arbeitet, 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 sondern dass man auch genießen kann. Auch wenn man keinen Partner hat, das ist wichtig, weil Sexualität ist ja nicht einfach nur eine Technik, sondern hat sehr viel auch mit unserem Gefühlsleben zu tun. Ganz wichtig sind liebevolle Beziehungen zu Freunden, dass wir liebevolle Beziehungen zu Freunden pflegen. Und wer für sich abgeschlossen lebt, auf sich bezogen und sich dann noch mit Bildern füttert, die in diese Richtung gehen, der wird den Kampf immer verlieren. Ganz wichtig sind Freunde und liebevolle Beziehungen. Wichtig sind auch ganz natürliche, auch körperliche Kontakte, dass man mal jemanden einfach kurz in den Arm nimmt. Das ist noch keine Sexualität, aber es tut uns einfach gut. Und viele, viele vermissen das. Dass sie wollen nicht einmal Sexualität, aber so einmal einfach ganz normale menschliche Nähe, dass mal jemand den Arm über einem legt. Und so eine Zuneigung zeigt. Das sind ganz kleine Dinge, die sehr, sehr wichtig und hilfreich sind, um damit umzugehen. Und dann vielleicht noch zwei Dinge, was ich auch als erfreulich ansehe, mit dem Alter nimmt normalerweise die Stärke dieses Triebes ab. Das ist vermutlich für viele auch eine gewisse Entlastung, wenn man älter wird, dass man merkt, dass auch das nimmt ein bisschen ab. Das kann auch sehr, sehr entspannend sein. Und dann noch eine Lüge, die uns die Gesellschaft erzählt, die sagt, wir müssen Sexualität ausleben, sonst würden wir fast krank. Das sei so wie man essen muss. Es stimmt nicht. Ohne Essen und Trinken kann ich nicht 3-4 Wochen überleben. Aber ich kann ein ganzes Leben ohne sexuelle Kontakte überleben. Das ist möglich. Ich sterbe nicht daran, ich werde nicht krank, kriege kein Fieber, kein Aussatz, überhaupt nichts. Und es ist auch noch so, dass wenn ich das nicht wecke, wenn das stillgelegt ist, auch die Stärke des Triebes abnimmt. Das ist gar nicht so stark vorhanden. Ich erwecke ihn einfach, wenn ich mich mit Bildern wecken lasse. Wenn ich Sexfilme anschaue, dann wecke ich etwas in mir, das ist ganz klar. Aber wenn ich das nicht tue, dann schläft, das ist das wie in einem Schlaf, das meldet sich dann ab und zu, aber es ist nicht so massiv. Sexualität, ein Geschenk Gottes, es ist eine Gabe Gottes. Gott hat sich das so gedacht, nur das Problem, das da eingetroffen ist, ist die Sünde, die Sexualität verselbstständigt hat. Und nun treibt die Sexualität praktisch wie ein wildes Wesen in unserer Kultur und macht sehr, sehr viel kaputt. Und wir werden nächsten Sonntag noch eine letzte Botschaft hören, die wird dann nicht so ganz direkt um Sexualität gehen, aber mit einem Beispiel aus dem Alten Testament, mit der Amnon und der Tamar, das ist eine ganz hochinteressante Geschichte, daraus können wir auch viel lernen. Ich werde dann vermutlich auch noch etwas zum Thema Missbrauch sagen. Es sind sehr, sehr viele Menschen, sie missbraucht worden, werden missbraucht. Viele Kinder werden missbraucht und das hinterlässt große, große Schäden in diesem Leben. Es ist unfassbar, wie viele Menschen geschädigt sind, weil ihr Schamgefühl einfach verletzt wurde und weil sie missbraucht wurden. Das ist rein nur schon, das ist zum Heulen und zum Schreien. Auch in unserer Kultur, da ist sehr, sehr viel kaputt, wird sehr, sehr viel kaputt gemacht, tagtäglich. Und wir werden das eine oder andere dann auch noch betrachten und wir werden dann sehen, die trügerische Liebe Amnon, der sich da in die Tamar verliebt hat und gemeint, der müsste fast sterben vor Liebe. Dann werden wir sehen, was er getan hat. Das war also ein ganz mieser Kerl, muss ich sagen. Aber wir können einiges davon lernen. Bei diesem Thema um Sexualität geht es in der Bibel eigentlich vor allem um die Beziehung zu Gott. Gott hat die Sexualität geschaffen, er hat ihr einen Ort gegeben, das ist die eheliche Gemeinschaft. Ich werde dann vielleicht nächsten Sonntag auch mal noch etwas zum Geschlechtsverkehr vor der Ehe sagen. Das ist eine Frage, die die Jungen immer wieder haben. Und auch Eltern, wie sie das in den Jungen beibringen, weil die Jungen kommen und sagen, wenn du mir den Bibelvers zeigst, wo da steht, dass wir vor der Ehe nicht sexuell Kontakte haben sollen, dann glaube ich dir, wenn du mir den nicht zeigen kannst, glaube ich es dir nicht. Das Problem ist, dass es diesen Vers nicht gibt. Es gibt nicht diesen Vers, der verbietet voreheliche Geschlechtsverkehr. Den gibt es leider nicht. Leider nicht. Aber es gibt eine Antwort, die ganz eindeutig erklärt, warum das Gott das eben nicht gefällt. Das werde ich nächsten Sonntag machen. Dann erklären. Also. Aber es geht bei alledem, geht es darum, dass wir unser Sexualleben so im Griff haben, damit die Beziehung zu Gott nicht gestört wird. Das ist eigentlich das Anliegen. Und das sehen wir im 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 2 und 5. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Also wir sollen unsere Triebe im Griff bekommen. Wir sollen das lernen. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das lernen. Und dass man nicht sagen muss, was wir heute zum Teil leider sagen müssen. Dass es in unseren Gemeinden im Reich Gottes oft genauso viele, so viel Durcheinander gibt im sexuellen Bereich wie in der Welt. Das verunehrt Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ab und zu auch als Gemeinde uns über dieses Thema Gedanken machen und das Thema nicht einzig und allein der Welt überlassen. Ich lese nochmals diesen Vers, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt, dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast, als Menschen, die sich zueinander hingezogen fühlen, als zwei Geschlechter. Aber dieser Sündenfall, der hat uns große Probleme gemacht und wir haben die bis heute, Herr. Und auch dein Wort zeigt ja, dass es ein Ringen ist, ein Ringen darum, dass wir unsere Triebe im Griff halten, unter Kontrolle halten, und das können wir nur mit deiner Hilfe. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst. Du weißt, wo jedes steht, wo jedes kämpft von uns. Und Herr, schenke, dass wir einander helfen können und dass wir auch von dir immer wieder Hilfe und Kraft bekommen. Schenke, dass da, wo vielleicht beim einen und anderen Ehepaar die sexuelle Beziehung eingeschlafen ist oder man sich nicht mehr wagt, sich zu nähern, Herr, ruf das auch wieder wach, damit das auch so geht, wie du dir das vorstellst. Hilf denen, die diese nicht in so Beziehungen leben können, aus welchen Gründen auch immer. Hilf ihnen, dass sie einfach dir treu bleiben können und dass sie dieses Bedürfnis stillen können auf andere Weise. Herr, wir sind alle an diesem Punkt von dir abhängig. Glaube nicht, dass irgendjemand über diesem Problem steht, dass irgendjemand überhaupt nichts damit zu tun hat. Und so danken wir dir, dass wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen. Danke, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind. Und hilf uns, dass wir so leben, wie es dir gefällt. Amen.